Herzlich willkommen zur Audioeinführung zu Giuseppe Verdis Melodrama Macbeth. Der Stoff, der dieser Oper zugrunde liegt, gehört zu den ganz großen paradigmatischen Stoffen unserer Kultur. Er stellt die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zum Bösen und konzentriert sich dabei darauf, wie die Sehnsucht, die Gier nach Macht, einen sensiblen, labilen und ängstlichen Menschen verändern kann. Die Hauptfigur der Oper, Macbeth, ist eine reale historische Person, die Schottland im 11. Jahrhundert, genauer zwischen 1041 und 1057, regierte. Auch Aufstieg und Fall Macbeths und die wichtigsten Protagonisten der Oper orientieren sich an der historischen Überlieferung. Letztlich ist der historische Hintergrund aber nicht mehr als eine bloße Folie, vor der Shakespeare und Verdi ihre eigenen zeitlosen Tragödien erzählen. Giuseppe Verdi schuf mit Macbeth, es ist die 10. von insgesamt 26 Opern des italienischen Komponisten, eine unter vielerlei Aspekten revolutionäre Oper. Dies war ihm nicht nur bewusst, sondern es war sein erklärtes Ziel. Genauso wie sein Zeitgenosse Richard Wagner, der die Oper zum Musikdrama führte, hatte auch Giuseppe Verdi eine Vision von einem Kunstwerk der Zukunft, die sich bereits bei Macbeth ablesen lässt. Aus heutiger Perspektive mag die Tatsache, sich für ein Drama Shakespeares als literarische Vorlage für eine Oper zu entscheiden, wenig originell erscheinen. Allerdings wandte sich Verdi dem Macbeth zu einem Zeitpunkt zu, zu dem das Werk, obwohl der Stoff schon über 200 Jahre alt war, die Uraufführung hatte dem Vernehmen nach 1606 stattgefunden, in Italien dennoch kaum bekannt war. Erst um 1820 waren Shakespeares Tragödien ins Italienische übersetzt worden. Von Verdi heißt es, dass er schon als Jugendlicher ein starkes Interesse am Werk Shakespeares hatte und immer eine Ausgabe neben seinem Bett stand. Viel später folgten zwei weitere Opern nach Shakespeare, nämlich Othello 1887 und Falstaff 1893 nach den lustigen Weibern von Windsor. In dieser Entscheidung wird auch die literarische Kennerschaft Verdis deutlich, der für alle seine Werke, in denen er häufig auch ein gesellschaftliches Interesse verfolgte, die geeignete literarische Vorlage fand. Und diese konnte von äußerst unterschiedlichen Autoren stammen. Neben Shakespeare und Schiller waren es auch Texte der zeitgenössischen Literatur oder Werke von Autoren, die sich nicht langfristig in einem literarischen Kanon halten konnten. Immer gelangt Verdi dabei, in Zusammenarbeit mit seinen Librettisten eine ganz eigene, konzentrierte Zuspitzung des Stoffes auf die ihm wichtigen Aspekte. Der Erfolg von Macbeth bei der Uraufführung 1847 in Florenz, Verdi war damals 34 Jahre alt, scheint den Berichten nach nicht unerheblich gewesen zu sein. Spätestens jedoch nach dem riesigen Erfolg seiner Trilogia Popolare, dem Dreigestirn Rigoletto, Il Trovatore und La Traviata, machte sich Verdi selbst stark Konkurrenz und Macbeth war seltener auf den Spielplänen zu finden. Was Verdi mit Macbeth suchte, war ein Weg hin zu einem neuen, realistischen Musiktheater, in dem die musikalische Virtuosität im Dienst des dramatischen Ausdrucks steht. Im Zentrum sollte, anders als im Bel Canto, nicht der Schöngesang, sondern die Wahrhaftigkeit stehen. Eine lebendige, kraftvolle Deklamation, die die Bedeutung des Wortes unterstützt. In seinem Briefwechsel mit seinen beiden Librettisten Francesco Maria Piave und Andrea Maffei beschreibt Verdi sehr genau, wie er versucht, in Macbeth das Drama, Wort und Musik miteinander zu verschmelzen und mindestens hin zu einer Gleichberechtigung von Wort und Musik zu führen. Dies führt mit beiden Librettisten zu zum Teil heftigen Diskussionen. Verdi fordert nichts anderes als einen radikalen Bruch mit der italienischen Operntradition. Die Vorgaben an seine Textdichter waren einmal die Reduktion der Handlung auf ihren dramatischen Kern und den Einsatz nur der nötigsten Figuren und die sparsame Verwendung von Text. Es sollten nur wenige Worte gemacht werden, dafür aber bedeutungsvolle. Verdi zielte darauf, etwas Besonderes und Neues zu schaffen und damit Bel Canto und romantisches Melodrama mit seinen einengenden Formen und Konventionen zu überwinden. Zu einem radikalen Bruch mit der italienischen Operntradition kam es auch durch den Verzicht auf das klassische Liebesdrama zwischen Tenor und Sopran. Neu war auch die Wahl eines Hexenchores als Anfangschor. Die Tradition sah hier allenfalls Höflinge oder Soldaten vor. Und auch der oben beschriebene Vokalstil, Wahrheit statt Schönheit, wurde von den Zeitgenossen als neu empfunden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit Macbeth für Verdi nicht mehr das kollektive Pathos im Mittelpunkt stand, sondern das Eindringen in die Gefühls- und Leidenswelt seiner fiktiven Figuren. 1864, also 17 Jahre nach der Uraufführung von Macbeth, wollte das Pariser Théâtre Lyrique, eine Spielstätte der französischen Grand Opera, sich des Werkes annehmen. Verdi nahm in diesem Kontext das Werk noch einmal unter die Lupe und begann es im Hinblick auf die französische Neufassung und veränderte geschmackliche Vorlieben seiner selbst, aber auch des Publikums durchzusehen. Er ergänzte zunächst nur eine für die Grand Opera obligatorische Balletteinlage, entdeckte dann aber immer mehr Passagen, die er aus eigenem Antrieb einer kritischen Überarbeitung unterziehen wollte. Auf diese Weise hat Verdi mehr als ein Viertel der Macbeth-Partitur im Zuge der bevorstehenden Pariser Aufführung revidiert. Neben der schon genannten ergänzten Balletteinlage im dritten Akt komponierte er die Arie der Lady im zweiten Akt, La Luce Langue, völlig neu. Auch umfangreiche Partien im vierten Akt unterlagen seiner Bearbeitung und das eigentliche Finale schloss nunmehr mit einem martialischen Siegeschor. Verdi veränderte auch die Orchesterbehandlung in Richtung seines Spätwerks, indem er klanglich-dramaturgische Zusammenhänge stiftete und das Orchester aus seiner konventionellen Begleitfunktion löste. Diese Differenzierung der kompositorischen Mittel verweist bereits auf den späten Verdi. Und es ist diese Fassung, die sogenannte Pariser Fassung, uraufgeführt im April 1865, die, zurückgeführt in die italienische Sprache, auf den Opernbühnen der Welt Fuß gefasst hat. Aus dem Werk des frühen Verdi wurde somit ein Stück, dessen Differenzierung der kompositorischen Mittel auf den reifen Verdi verweist, der zu dieser Zeit kurz vor der Komposition seines Don Carlo stand. Die Oper beginnt mit einer Begegnung Macbeths und Bankos mit Hexen. Die beiden Generäle kehren siegreich aus einer Schlacht zurück. Die Hexen weissagen, Macbeth würde Tarn von Cawdor, ein Titel, der einen Angehörigen des königlichen Dienstadels bezeichnet, und König werden, Banquo aber der Vater von Königen. Unmittelbar danach verkünden Boten das Eintreffen der ersten Prophezeiung. Zurück bei seiner Frau berichtet Macbeth von den Ereignissen und dass der Besuch König Duncans und seines Sohns Malcolm unmittelbar bevorstünde. Beide erkennen die Möglichkeit, Macbeth zum Thron zu verhelfen, indem sie den König ermorden. Nach vollzogener Tat steht Macbeth unter Schock. Lady Macbeth hat den Verdacht auf die Wachen gelenkt und auch die zweite Prophezeiung ist damit wahr geworden. Macbeth hat die Nachfolge Duncans als König angetreten. Dass der Thron allerdings einmal den Erben Bankos zufallen soll, lässt Macbeth keine Ruhe. Er beschließt, Banquo und dessen Sohn fliehens ermorden zu lassen. Doch der Anschlag gelingt nur unvollständig. Banquo wird zwar getötet, aber sein Sohn kann entkommen. Auf einem rauschenden Fest des Herrscherpaares erscheint Macbeth der Geist Banquos. Darauf sucht Macbeth erneut die Hexen auf und befragt sie noch einmal nach seinem Schicksal. Sie warnen ihn vor Macduff. Er müsse aber niemanden fürchten, so sagen sie, der von einer Frau geboren wurde. Seine Herrschaft würde erst dann wanken, wenn der Wald von Burnham gegen ihn vorrücke. Macbeth und seine Frau beschließen, auch Macduff zu töten. Dieser entkommt jedoch dem Mordanschlag, dem aber seine Frau und Kinder zum Opfer fallen. Er schwört Rache und vereinigt sein Heer mit demjenigen Malcolms, dem Sohn von König Duncan. Beim Angriff auf Macbeth fordert Malcolm die Soldaten auf, sich beim Vorrücken mit einem Ast aus dem Wald von Burnham zu tarnen. Wieder trifft die Prophezeiung der Hexen ein. Der Wald von Burnham setzt sich in Bewegung. Im Zweikampf mit Macduff erfährt Macbeth, dass dieser mit einem Kaiserschnitt geboren wurde. Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, bleibt ihm nicht mehr. Macbeth wird von Macduff getötet. In ihrer Grazer Inszenierung hat sich die Regisseurin Katerina Sokolova vom Werk eines Zeitgenossen von William Shakespeare inspirieren lassen, das sich ausführlich dem Thema der menschlichen Depression widmet. Sein Titel ist Die Anatomie der Melancholie und es stammt von Robert Burton. In diesem Werk bezeichnet der Autor Menschen mit einer krankhaft überbordenden Fantasie als witch-ridden, also buchstäblich von Hexen geritten oder besessen. Dieses Bild, das nichts anderes als die eigenen problematischen Gedanken eines Menschen bezeichnet, nimmt Sokolova auf und zeigt in ihrer Inszenierung die Hexen als alter Egos, als personifizierte Gedanken von Macbeth selbst. In einem Bühnenbild von Nikolaus Webern stellt sie Macbeth in seiner Auseinandersetzung mit seinen eigenen Gedanken ganz in den Mittelpunkt. Seine Unfähigkeit zu Weitblick und Distanz zu seinem Denken und Tun wird in Weberns engem, sich wandelnden und an den Rändern verblassenden Raum spürbar. Katharina Sokolova erzählt Macbeths Geschichte nicht als Schicksalsdrama, sondern als ein Drama über Schuld und Gewissen und als die persönliche Tragödie eines schwachen und ängstlichen Menschen, der den Versuchungen der Macht erlegen ist und dafür buchstäblich über Leichen geht. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Opernabend.